Kolosser 1, Vers 29. Kolosser 1, Vers 29. An dieser Stelle haben wir nicht das Wort für Fechten, wie ein Soldat es macht, sondern das Wort für Ringen. Dahin ich auch arbeite, wobei ich ringe, nach seinem Wirken, welches in mir wirkt, in Kraft. Paulus sagt, dass wenn er wirkt für den Herrn Jesus, dann ist das ein Ringen. Er ringt mit dem Feind, mit Schwierigkeiten. Er macht es sich nicht leicht. Und der Feind macht es ihm nicht leicht. Christen, die in Ruhe gelassen werden, sollten sich fragen, ob sie wirklich gesund sind. Ein Christ, der gesund ist, ist ein kämpfender Christ. Er wird nicht in Ruhe gelassen und er muss ringen und kämpfen. Aber er darf wissen, dass gleichzeitig das Wirken Gottes in entsprechender Kraft da ist. Paulus sagt, während er ringt, ist Jesus Christus am Werk mit seiner Kraft in ihm. Die nächste Stelle ist 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, Verse 8 bis 10. Da wir aber vom Tage sind, im geistlichen Sinne, das heißt, unser neues Leben kommt vom Licht, von Gott, der das Licht ist, von Christus, der das Licht ist. In diesem Sinne sind wir vom Tage, vom Licht. Lasst uns deshalb nüchtern sein, lasst uns nüchtern sein, das heißt, nicht berauscht sein, nicht benebelt sein von den Dingen dieser Welt, die machen insensibel für die andere Welt. Entweder die Aufmerksamkeit ist bei dem Diesseitigen oder beim Jenseitigen. Und wir werden verzichten müssen auf Dinge, die unsere Aufmerksamkeit hier in Anspruch nehmen, damit wir entsprechend reagieren können auf das Jenseitige. Sonst werden wir nicht kämpfen können. Lasst uns nüchtern sein, als solche, die angezogen haben den Brustharnisch des Glaubens. Wer also die Kampfrüstung angezogen hat, der tut das zwecks Kämpfens. Als solche, die diesen Harnisch angezogen haben, soll man nüchtern sein. Ein Soldat, der sich vorbereitet, um zu kämpfen, darf sich nicht besaufen. Das mag er vielleicht abends tun, wenn er keine Verantwortung hat. Wenn er frei ist, soll er sowieso nicht, aber ich meine jetzt, was seinen Dienst betrifft. Aber wenn er sich bereit macht, in den Kampf zu gehen, dann muss er nüchtern sein und vorbereitet sein für diese Auseinandersetzung. Paulus spricht hier von einem Brustharnisch, das heißt von etwas, das die Brust bedeckt. Und das ist der Glaube und die Liebe. Glaube und Liebe sind lebenswichtig von diesen zwei Kennzeichen. Geistliche Gesundheit hatten wir schon gesprochen. Und als Helm die Hoffnung des Heils. In Epheser 6 sprach er vom Helm des Heils schlechthin. Das dürfte also das geschichtliche und das zukünftige Heil beides einschließen. Hier spricht er vom zukünftigen Heil, von der Hoffnung des Heils. Ein Christ soll kämpfen in dem Wissen, dass Jesus wiederkommt. Das war das Thema in den Versen vorher, Kapitel 4 Ende und Anfang von Kapitel 5. Deshalb spricht er hier in diesem Zusammenhang von der Hoffnung des Heils. Ein Christ hofft darauf, gerettet zu werden. Bitte?
Ja? Korinther 13 sagt, Glaube, Liebe und Hoffnung, die bleiben ewiglich. Kann man das jetzt übertragen auf diesen Brustharnisch und auch auf diesen Helm?
Wenn Paulus sagt, sie bleiben, dann ist es in der Gegenwart. Das heißt, jetzt brauchen wir stündlich Gnadengaben. Die sind nicht etwas für jeden Augenblick. Die setzt man dann und wann ein. Aber Glaube, Hoffnung und Liebe, die braucht man kontinuierlich im Leben. Gnadengaben sind für den Dienst da. Glauben und Hoffnung und Liebe sind Faktoren oder Elemente, die für das ständige geistliche Leben notwendig sind. Ich muss Minute für Minute glauben, vertrauen, Minute für Minute hoffen und Liebe üben. Wenn Jesus kommt, dann werden natürlich die zwei Ersten wegfallen, dann bleibt aber immer noch die Liebe. Aber in dieser Zeit, Entschuldigung, in welchem Zusammenhang stellten die die Frage? In Bezug auf Glauben und Liebe, den Brustharnisch.
Das ist hier auch gerade erwähnt.
Ja. Ah, stimmt, ja, wir haben die drei zusammen, ja. Was wollen Sie sagen?
Ja, ich habe jetzt nicht nachgeschlagen, ich habe das Erinnerung, als würde da gesagt werden im letzten Vers des 13. Kapitels, dass sie ewig wären. Glaube, Liebe, Hoffnung.
Das Wort ewig wird da nicht, steht da nicht. Das heißt nur, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Von diesen ist.
Und die sind aber beschränkt auf dieses hiesige Leben, wie auf Erden.
Glauben. Also Glaube und Hoffnung.
Ja,
Glaube und Hoffnung, ja. Ja, wir haben diese drei essentiellen, das heißt wesentlichen Faktoren des geistlichen Lebens: Glaube, Liebe, Hoffnung. Hoffnung des künftigen Heils, weil, Vers 9, weil Gott uns nicht zum Zorn gesetzt hat. Dieser Zorn ist nicht die große Trübsal, wie wir selbst namhafte Theologen wählen, sondern ist der Gegensatz zum Heil am Ende von Vers 8. Denn Vers 9 begründet Vers 8, und das Heil ist das kommende geistliche Heil, das wir antreten. Und weil wir zu diesem Heil gerufen wurden, wurden wir nicht zum Zorn Gottes gesetzt. Das heißt, wir sind nicht gesetzt, in die Hölle zu kommen oder den Zorn Gottes noch einmal erleiden zu müssen. Den hat Jesus für uns getragen. Darin besteht unser Heil. Weil wir nicht zum Zorn gesetzt sind, sollen wir festhalten am Heil, sondern in den Besitz des Heils, Entschuldigung, ich muss jetzt den Zusammenhang wieder lesen, weil Gott uns nicht zum Zorn gesetzt hat, sondern in den Besitz des Heils zu kommen. Das heißt, Gott hat uns gesetzt, in den Besitz des Heils zu kommen. Hier sind wir in der Probezeit. Wer hier ausharrt, wer hier ein Überwinder wird, sagt, heißt es in Offenbarung, der wird es alles ererben, der kommt dann in das künftige Heil. Und zwar durch unseren Herrn, und Herr steht hier in der betonten Stellung, das heißt, jetzt kommt die Antwort auf die Frage, wer ist dieser Herr? Und die Antwort lautet Jesus Christus. Das heißt, in Bezug auf das Heil geht es um die Herrschaft Jesu Christi. Christus ist dann Herr und Heiland, wann er Herr ist. Die zwei sind nicht voneinander zu trennen. Wir sind gerufen worden oder gesetzt worden, in den Besitz des Heils zu kommen, durch unseren Herrn. Und zwar ist dieser Jesus Christus, der für uns starb, das soll uns Beweggrund sein, Warum starb er für uns? Damit wir, ob wir wach sind oder schlafen, das heißt, ob wir in dieser Welt leben oder gestorben sind, wach sein und schlafen sind hier übertragene Begriffe für Leben und Sterben. Schlafen ist bei Paulus ein Begriff für Sterben. Warum? Weil ein Christ, der stirbt, wieder auferweckt wird zu neuem Leben. Für ihn ist der Tod wie ein Schlaf, von dem man wieder erwacht. Es ist nicht ein ewiger Tod, sondern er entschläft. Ungläubig entschlafen nicht. Sie bleiben im Tod. Aber für uns ist dieser Tod nur vorübergehend. Das heißt nicht, dass Ungläubige nicht auferweckt werden. Aber diese Auferweckung ist von der Schrift her gesehen nicht eine echte Auferstehung. Auch daran muss man sich gewöhnen. Die Schrift spricht von zwei Arten von Auferstehung. Die eigentliche Auferstehung ist nur die, die Gläubige erleben. Die allgemeine Auferstehung für die Ungläubigen ist zwar eine körperliche Auferstehung, aber nicht eine zum Leben, sondern eine zum Tode. Deshalb ist sie nicht eine echte Auferstehung. Das heißt, wenn von unserem Leben und Sterben gesprochen wird, kann das Bild des Wachseins und des Entschlafens gebraucht werden. Ob wir nun in dieser Welt noch leben oder ob wir sterben, sollen wir mit dem Herrn leben. Mit anderen Worten, ein Christ soll kämpfen, ringen, wach bleiben, damit, wenn er stirbt, er selig stirbt und nicht verloren geht. Wenn er stirbt, soll er dann auch mit dem Herrn leben, der für uns starb, damit wir, ob wir wach sind, vergessen Sie nicht, dass damit, und das ist für jeden Christen geschrieben, nicht nur für einige Christen, egal wie man, welcher Meinung man ist über die Bewahrung und so weiter. Es steht hier geschrieben, dass ein Christ so zu leben hat, damit, wenn er schläft oder stirbt, er dann mit dem Herrn leben kann und damit er auch, wenn er nicht stirbt, in diesem Leben mit dem Herrn lebt. Das heißt, wir sind gerufen worden, mit dem Herrn zu leben. Und das ist ja ein herrliches Leben. Die nächste Stelle, 2. Timotheus 4. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den edlen Kampf gekämpft. Ich habe den edlen Kampf gekämpft. Es gibt mehrere Wörter für gut im Griechischen. Und dieses Wort ist nicht das gewöhnliche Wort für gut, sondern das Wort, das auch edel bedeutet oder vorzüglich. Dieser Kampf ist ein guter Kampf. Es ist nicht Sünde zu kämpfen. Es kann Sünde sein zu kämpfen und zu streiten. Es hängt davon ab, welchen Kampf wir kämpfen. Paulus sagt, wir haben den edlen Kampf zu kämpfen, den, der gut ist, der von Gott verordnet ist. Und Paulus hat ihn gekämpft. Wohl dem, der so sprechen kann am Ende seines Lebens. Paulus schreibt diese Worte kurz vor Ende seines Lebens. Ich habe den Lauf vollendet, das heißt, er ist fast am Ziel. Nächste Stelle. Hebräer 12, Vers 4. Hebräer 12, Vers 4. Ich hoffe nicht, dass Sie den Eindruck bekommen, dass ich hier dazu da bin, alles aus diesen Versen zu schöpfen, sondern ich meine, ich bin dazu da, die Stellen zu nennen und Anregungen zu geben. Aber dies ist ja ein Arbeitskreis hier. Und das sind Anregungen zum weiteren Nachdenken über diese Stellen. Hebräer 12, Vers 4. In dem Ringen, hier haben wir wieder das Wort für Ringen, das man für den Ringkampf gebraucht. In dem Ringen mit der Sünde habt ihr noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Der Schreiber sagt, fasst Mut. Euch geht es noch viel besser als manchen Christen. Er hat in Kapitel 11 von solchen gesprochen, die ihr Leben lassen mussten, deren Blut fließen musste. Er sagt, bei euch ist es noch nicht so weit gekommen. Niemand hat euch noch bis aufs Blut durchgepeitscht. Niemand hat euch mit Waffen bekämpft. Ihr seid, keiner von euch ist enthauptet worden. Keiner von euch hat Blut fließen lassen müssen, weil er ein Christ ist. Man soll also weiter treu bleiben. Beachten wir, dass es Blut fließen kosten kann, wenn man nicht sündigen will. Das heißt, Christus treu zu bleiben, heißt, von der Sünde fern zu bleiben. Wer Christus nicht treu bleiben will und die Welt lieb gewinnen will, der darf natürlich in der Sünde zu Hause sein. Der kämpft nicht gegen die Sünde. Aber wer gegen Sünde kämpft, der muss mit Verfolgung rechnen, mit Verkennung. Das war das Thema. Nein, das ist noch nicht fertig. Nachfolge von ganzem Herzen. Wir haben jetzt das Kämpfen und Ringen gehabt. Wir kommen zu einem fünften Ausdruck, in welchem sich Nachfolge von ganzem Herzen ausdrückt. Einem weiteren Begriff, durch welchen Nachfolge von ganzem Herzen zum Ausdruck kommt. Und das ist der Begriff des Brennens. Brennen. Christen sollten brennende sein. Glühend heiß sein für Jesus. Wieder haben wir eine Anzahl von Schriftstellen, die ich anführen möchte. Die erste ist Lukas 12. Lukas 12. Vers 49 spricht von Feuer, aber man muss wohl die ganzen Verse bis 53 heranziehen, um mitzukriegen, worum es geht. Denn diese Verse oder dieser Vers 49 ist meines Erachtens manchmal missverstanden worden. Jesus sagt, ich kam, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünsche ich, dass es schon angezündet wäre. Die Frage ist, was für ein Feuer ist das? Nun, es ist seine Sache, die ganze Sache ist wie ein Feuer, das heißt die Sache des Heils, und die hat auch mit dem Heiligen Geist zu tun. Ich weiß nicht genau, ob Jesus hier speziell an den Heiligen Geist denkt, den er selbst ausgegossen hat, auf die Erde geschüttet hat am Pfingsttage. Denn am Pfingsttage ist die Rede von Flämmchen, von Feuer. Und es könnte sein, dass Jesus an diesen Tag denkt und ihn schon herbeisehnt, wo er dieses himmlische Feuer auf die Erde werfen dürfte. Auf jeden Fall, ich bezweifle es eigentlich, aber das heißt nicht, dass Feuer nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Nur dürfen wir diese Stelle nicht verquicken mit Matthäus 3, Vers 11, wo die Rede davon ist, dass Jesus mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Die Feuertaufe, von der Johannes spricht, ist nicht die Geistestaufe. Johannes spricht dort von zwei Arten von Taufe. Die eine ist die Taufe mit dem Heiligen Geist und die andere ist die Taufe mit Feuer. Aber dort ist Feuer das Gericht. Das Gericht, in welches der kommt, der sich vom Geist nicht das Heil von Jesus schenken lässt. Denn Taufen im Heiligen Geist ist das Heil, das geschenkt wird. Aber hier ist Feuer nicht so Gericht wie in Matthäus 3. Dennoch hat Feuer hier mit Gericht zu tun. Ich lese weiter. Aber ich habe eine Taufe, mit der ich getauft werden muss, und wie drängt es mich, bis sie vollzogen sein wird. Denkt ihr, ich sei gekommen, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn es werden von nun an 5 in einem Hause entzweit sein. 3 werden gegen 2 und 2 gegen 3 entzweit sein. Vater wird gegen Sohn sein und Sohn gegen Vater, Mutter gegen Tochter und Tochter gegen Mutter, Schwiegermutter gegen Schwiegertochter und Schwiegertochter gegen Schwiegermutter. Die Sache Jesu, seine Botschaft, wird Entzweiung bringen. Wenn Menschen erfasst sind und ihr Herz erglüht ist in Liebe zu Jesus, dann wird dieser Ernst Entzweiung bringen. Das heißt, die Liebe zu Jesus, die Loyalität zu Jesus, wird stärker sein denn menschliche Loyalitäten. Und nicht nur das, sondern Menschen werden sich entscheiden müssen für oder gegen Jesus. Feuer ist hier also etwas, das für mehreres wahrscheinlich steht, für die Liebe zum Herrn, für das Wirken des Heiligen Geistes, für die Entscheidung, die hervorgerufen wird, wie ein Feuer, das brennt, einiges wegnimmt und einiges stehen lässt. Es ist schwer zu wissen genau, was Jesus hier meint, aber vom Zusammenhang her kann man sich hier einiges vorstellen. Die nächste Stelle ist Apostelgeschichte 2 und dort heißt es in Vers 3, es erschienen ihnen zerteilte Zungen, die wie Feuer waren. Und dann steht im Grundtext, es setzte sich auf einen jeden von ihnen. Nicht sie, Plural, sondern es. Und es ist nicht ganz leicht zu wissen, was hier gemeint ist. Wovon spricht Lukas? Es ist ein Fürwort, ein Pronomen. Aber ein Pronomen muss ein Bezugswort haben. Um dieses Es zu verstehen, müssen wir wissen, worauf es sich bezieht. Jetzt sind verschiedene Möglichkeiten. Das Es könnte sich beziehen auf das einzelne Flämmchen, auf die einzelne Zunge, oder es könnte sich auch beziehen auf den Heiligen Geist. Denn im Grundtext steht Geist im Sächlichen, ist Geist sächlich. In dem Fall, wenn es sich auf den Heiligen Geist bezieht, wie man manchmal meint, dann müssten wir lesen, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und dann wäre eigentlich schon Vers 4 eingeleitet, wo von dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist gesprochen wird. Ich vermute fast, dass das der Fall ist, dass hier vom Geist die Rede ist. Das heißt, es erschienen den Jüngern zerteilte Zungen, die wie Feuer aussahen. Und somit setzte sich der Geist auf einen jeden von ihnen, aber er kam nicht nur auf sie, sondern in sie. Diese Feuerzungen sind offensichtlich nicht nur irgendein begleitendes Phänomen, sondern wie der Wind, so wird das Feuer und auch das Bild der Zunge etwas beitragen zum Verständnis des Geistes, der hier kommt. Der Geist soll also verglichen werden mit Wind, der Geist soll verglichen werden mit einer Zunge und der Geist soll verglichen werden mit Feuer. Das heißt, der Heilige Geist ist, wie auch Jesus sagte, wie ein Wind, an dem man das Wirken Gottes erkennen kann. Man sieht ihn nicht, aber man weiß, was er ausrichtet. Der Geist bringt eine gewisse Redefertigkeit oder Redebereitschaft in zweierlei Richtung zu Gott. Und das ist, was hier geschah. Die Menschen, die hier den Geist bekamen, fingen an, zu Gott zu reden. Sie beteten und erzählten Gott von seinen großen Taten. Anschließend hat Petrus Zeugnis abgelegt, aber davon ist zunächst nicht die Rede. Aber wir finden, dass in Kapitel 4, wenn die Gemeinde vom Heiligen Geist erfasst ist und von ihm Hilfe bekommt, dass sie dann fähig wird, Zeugnis abzulegen. Das heißt, Zungen geht nicht nur in die Richtung von Gott, sondern auch in die Richtung von Menschen. Der Heilige Geist macht zeugnisfähig vor Menschen. Denken wir auch an Kapitel 1, Vers 8. Der Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und drittens, der Geist wird mit Feuer verglichen. In diesem Fall ist Feuer etwas Positives, das heißt, der Geist drängt. So gebrauchen auch wir das Wort Feuer im übertragenen Sinne. Der Geist drängt innerlich zur Tat. Nächste Stelle. Ja?
Wenn es nicht so ist.
Wie bitte?
Wenn es nicht so ist.
Was? Wenn was nicht so ist.
Der Heilige Geist drängt zur Tat. Jemand ist Christ und dieses.
Und es drängt nicht.
Ist nicht da.
Dann ist er krank. Ja. Geistlich gesund ist, das heißt, dieses Drängen, dieses Brennen ist ein Zeichen von geistlicher Gesundheit. Wenn es nicht da ist, dann wird man sich fragen müssen, woran liegt das? Wir kommen gleich zu Ursachen dafür.
Ja, aber man ist doch nicht immer voll von Taten da.
Der Heilige Geist, wie haben Sie am Anfang gelesen? Esra forschte, nicht nur um zu wissen, sondern auch um zu tun. Ja? Und der Heilige Geist drängt schon zur Tat, zum Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Wenn dieser Drang nicht da ist, das heißt, wenn wir nicht bereit sind zum Gehorchen, ja, zum Tun dessen, was. Wir müssen natürlich nicht irdische Tätigkeit hier missverstehen. Ja. Nicht lauter körperliche Bewegung. Ja. Das ist ja mit schriftlicher Tat nicht gemeint. Wenn die Schrift vom Tun spricht, dann meint sie nicht Hetzen hin und her. Römer 12. Im Geist brennend. Wir haben einige Stellen in der Bibel, wo Geist alleine steht und wir wissen nicht, wessen Geist es ist, von welchem Geist die Rede ist. Wir haben eine solche Stelle in der Apostelgeschichte, wo es heißt, Paulus nahm sich im Geist vor. Da wissen wir nicht, ob es sein Geist ist, der gemeint ist, oder der Heilige Geist. Auch hier ist es schwer zu wissen, meines Erachtens, ob der Heilige Geist gemeint ist oder ob der Geist des Menschen gemeint ist. Aber wir könnten an beide denken, wissend, dass der Heilige Geist in unserem Geist da ist. Der Heilige Geist wohnt in unserem Geist, und weil unser Geist in unserem Leib wohnt, wohnt der Heilige Geist auch in unserem Leib. Das heißt, in unserem Geist, mit Hilfe des Geistes, sollten wir brennend sein, warm sein und tatbereit sein. Nächste Stelle, 2. Timotheus 1. 2. Timotheus 1, Vers 6. Darf ich eine allgemeine Frage stellen in Bezug auf Ihr Deutschverständnis? Würden Sie in Ihrem Deutschverständnis, ich denke, die meisten sind hier Alemannen, oder? Hat es noch andere?
Noch andere, ja.
Also Sie dürfen alle reagieren. Würden Sie einen Unterschied machen zwischen anfachen und anzünden? Was verstehen Sie unter Anfachen?
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Glut habe beim Grillen.
Wie?
Wenn ich jetzt zum Beispiel
beim Grillen, ja.
Dann habe ich schon eine Glut und da war schon ein Feuer. Und wenn ich, das kann ich dann neu anfachen. Da ist was vorhanden.
Sind Sie einverstanden?
Ja.
Oder würde jemand hier Anfachen auch als Anzünden verstehen, unter Umständen?
Entfachen, würden wir sagen.
Entfachen? Dann wäre es ungefähr gleich mit anzünden oder entzünden. Welches Wort steht bei Ihnen in 2. Korinther 1, Vers 6?
2.
Timotheus 1, Vers 6.
Anfachen.
Bei Ihnen steht anfachen. Steht was anderes.
Erwecke die Gabe Gottes.
Erwecke.
Wenn man wieder.
Dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung weiterhin.
Noch ein anderes Wort? Wer hat Elberwürde? Was steht da? Anfachen. Das ist das bessere Wort. Das ist, was im Grundtext steht. Es geht nicht um Anzünden. Und Erwecken ist auch missverständlich. Es ist schade, hier ein anderes Wort zu gebrauchen in der Übersetzung, weil das Bild des Feuers beibehalten bleiben sollte. Eine Gnadengabe wird mit einem Feuer verglichen. Und diese Gnadengabe wird gebraucht im Dienst. Timotheus ist ein Diener Gottes im Raum Ephesus für gewisse Zeit. Er vertritt Paulus vorübergehend. Und es gibt Schwierigkeiten. Und er ist ein etwas schüchterner Typ offensichtlich und hat nachgelassen in der Intensität seines Dienstes. Nicht im Dienst. Er hat nicht aufgehört zu dienen. Wer dient, der gebraucht eine Gnadengabe. Timotheus hat nicht aufgehört, eine Gnadengabe zu gebrauchen. Die Gnadengabe von Timotheus ist nicht erloschen. Sie ist am Brennen geblieben. Das heißt, er betätigt sie immer noch. Nur ist sie auf niedriger...
Schwere Flamme.
Wie?
Sparflamme.
Auf Sparflamme, danke. Und Paulus sagt, sie soll neu betätigt werden. Das heißt, Timotheus soll Mut bekommen zum Dienst. Da aber Dienst mit einer Gnadengabe geschieht, spricht er von der Gnadengabe. Aber der Weg, um eine Gnadengabe neu anzufachen, ist, in den Dienst zu treten. Nicht zuerst lange rumzumachen mit einer Gnadengabe, das hilft nichts. Ja? Wenn Sie singen können und jemand ruft auf, Ihre Gnadengabe des Singens, oder Entschuldigung, Ihre Begabung des Singens wieder zu betätigen, dann müssen Sie singen. Nicht lange versuchen, ja, was mache ich jetzt mit meiner, ja, Sie können natürlich ein bisschen Salbe gebrauchen, Sie können Gurgel und so weiter und Ihre Stimme da so ein bisschen aufpolieren, aber das wird nicht viel helfen, wenn Sie nicht anfangen zu singen. Gnadengaben werden angefacht mittels Dienen. Timotheus soll neu dienen, aber mich hat interessiert, dass hier eine Gnadengabe mit einer Flamme, mit einem Feuer verglichen wird. Facke an die Gnadengabe, die du hast, welche durch Auflegung meiner Hände und so weiter, das ist hier nicht relevant, wie er sie bekam, sondern dass sie ein Feuer ist. Das heißt, eine Gnadengabe drängt zur Tat. Gibt man diesem Drang nicht nach, dann lässt der Drang nach. Jede Begabung will betätigt werden. Ein weiser Mann hat uns einmal gesagt in meiner Jugend, und deshalb ist mir eine Hilfe gewesen, Begabung heißt, wenn du siehst, dass jemand etwas kann und es in dir heißt, ganz leise, das könnte ich eigentlich auch, dann ist da ein Zeichen von Begabung. Das heißt, man erkennt etwas. Nicht im selben Maß der Fähigkeit, man erkennt etwas im Ansatz. Das möchte man auch tun. Ja? Es hallt etwas wieder im Innern. Eine Gnadengabe will betätigt werden. Und dann sollen wir das auch tun. Und eine weitere Stelle, Offenbarung 2. Nein, Offenbarung 1. Zunächst. Offenbarung 1, Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand sahst, und der sieben goldenen Leuchter ist folgendes. Die sieben Sterne sind Boten der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du sahst, sind sieben Gemeinden. Wenn hier von Leuchter gesprochen wird, dann wahrscheinlich von Fackeln, haben wir wahrscheinlich an Fackeln zu denken. Gemeinden sind Feuer, sind Licht. Sollen Wärme spenden in dieser Welt. Die sollen zu sehen sein. Und Boten von Gemeinden, Laufburschen von Gemeinden, verantwortlich in den Gemeinden, sind Sterne, die in der Nacht dieser Welt leuchten sollen. Sie sind Lichter. Christen sind Gemeinden. Und Christen sollen wie Feuer sein in dieser Welt. Kapitel 2, Verse 4 und 5. Jedoch habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verließest. Bedenke also, wovon du gefallen bist, und ändere deine Gesinnung und tu die ersten Werke. Sonst komme ich schnell über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht deine Gesinnung änderst. Um am Brennen zu bleiben, muss man immer wieder Buße tun, sonst hört man auf zu brennen. Und man sollte eigentlich vergleichen, Kapitel 4, Vers 5, wo es heißt, und von dem Throne gehen aus Blitz und Donner und Stimmen, Und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Throne. Die sind die sieben Geister Gottes. Der Heilige Geist wird mit einem siebenfachen Geist, mit sieben Geistern verglichen, mit sieben Fackeln, mit Feuerfackeln. Der Heilige Geist ist in den Gläubigen und hat ihnen Gnadengaben gegeben. Und sie sollen also leuchten mit der Kraft des Heiligen Geistes und mit ihren Begabungen in einer dunklen Welt. Nun kann das Feuer des Geistes, heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, gelöscht werden. Löscht nicht den Geist. Das heißt nicht, dass man den Geist zunichte machen könnte, sondern das Wirken des Geistes kann zur Unkenntnis kommen, wenn ich was? Was bringt das Feuer des Geistes zum Erlöschen im Leben des Gläubigen? Zweierlei. Und dies ist als Antwort auf die Anregung von Herrn Müller. Wenn wir das Feuer des Geistes in unserem Innern weiter erleben wollen, müssen wir aufhören zu opponieren. Durch Opposition gegen Gott können wir das Feuer des Geistes zum Erlöschen bringen. Und zweitens, durch Vernachlässigung von Gnadengabe oder durch Vernachlässigung der Beziehung. Das eine ist aktiv, das andere ist passiv. Manchmal opponieren wir gegen Gott, manchmal sind wir einfach gleichgültig. Wir vernachlässigen, wir versäumen. Aber die Beziehung kann genährt werden, die Beziehung zu Jesus durch den Heiligen Geist. Wenn das Feuer genährt werden soll, dann muss es genährt werden mit dem Wort Gottes. Mit dem Wort über Jesus. Die Beziehung zum Geist wird über Jesus genährt, gefördert. Wer den Tatendrang des Geistes neu vernehmen will, hat sich mit dem Wort und mit seinem Auftrag im Wort zu befassen. Und er sollte dort, wo er noch den Geist vernimmt in seinem Leben, dort wenigstens anfangen, gehorsam zu sein. Und dann kann sich die Tätigkeit des Geistes erweitern. Also das Feuer am Brennen halten. Jesus ist gekommen, ein Feuer zu schicken auf die Erde. Er wollte schon damals, dass es schon brennen würde. Aber wollen wir uns keinen Illusionen hingeben, wenn dieses Feuer in uns brennt, dann wird es ein anderes Feuer als Reaktion hervorrufen, das Feuer der Opposition. Und dann müssen wir im Kampf bleiben für Jesus. Wir wollen zusammen beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du da bist, dass du unser Licht bist, unser Leben bist. Wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der sich meldet bei uns. Wir danken dir, Herr, dass er sich in unserem Denken meldet, dass er uns daran erinnert, wo unsere Aufgaben liegen. Hilf uns, Herr, hier nicht zu widerstehen, sondern mit großer Bereitschaft gehorsam zu sein. Hilf uns aber auch zu erkennen, wo unsere Aufgaben liegen. Sie mögen vielleicht dort liegen, wo wir es nicht gedacht hatten. Hilf uns, Herr, weise zu werden durch dein Wort und nicht deinen Geist misszuverstehen. Danke, Herr, für diesen Abend. Und ich bitte dich, Herr, dass dein Wort uns behalten bleibt. Und was nicht von dir war, das mögen wir, Herr, schnell vergessen. Und was von dir war, das wollen wir wie Maria bewegen in einem feinen und guten Herzen. Bewahre uns, Herr, auf dem Nachhauseweg. Amen.
Amen.